Martin Walker, Déjà-vu. Der 17. Fall für Bruno, Chef de Police. Aus dem Englischen von Michael Windgassen. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Johannes Steck. In Erinnerung an meinen lieben Freund Pierre Simonet, der als Waisenkind aufwuchs, als junger Mann Militärdienst leistete und dann Dorfpolizist wurde. Seine kluge und großzügige Art inspirierten mich zu den Bruno-Romanen. Wie mein fiktiver Bruno war Pierre ein guter Koch, er kannte jedermann, tanzte auf Hochzeiten und brachte den Kindern bei, Rugby und Tennis zu spielen. 2024 ist er, nicht lange nach seiner Pensionierung, nach kurzer Krankheit gestorben. Pierre war viele Jahre mit seiner mittlerweile ebenfalls verstorbenen Frau Francine verheiratet und hat mit ihr den gemeinsamen prächtigen Sohn Adrien erzogen. Mit großem Respekt und Zuneigung ist dieses Buch allen drei Simonets gewidmet. Kapitel 1. Bruno Courrèges, Polizeichef im Tal der Vézère in der französischen Region Périgord, stieg ein wenig steif aus seinem altehrwürdigen Land Rover und blickte liebevoll über die Brücke auf das Rathaus der kleinen Ortschaft von Saint-Denis. Hinter dem Balkon mit den Fahnen Frankreichs und Europas befand sich das Büro, das er seit über einer Dekade nutzte, aber schon seit gut zwei Monaten nicht mehr von innen gesehen hatte. Nach einer Schussverletzung an der Schulter hatte er mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht, worauf ein Aufenthalt von weiteren 6 Wochen folgte in einer Reha-Klinik für französische Polizisten, die im Dienst verwundet worden waren. An dem weniger mondänen Abschnitt der Mittelmeerküste gelegen, bot die Einrichtung gutes Essen, sympathische Gesellschaft sowie großartige Pflege und Physiotherapie. Bruno fühlte sich gut erholt, wenn er auch noch nicht voll wiederhergestellt war. Sein treuer Basset Balzac, der ihn am Vorabend bei seiner Rückkehr nach Saint-Denis überschwänglich begrüßt hatte, sprang nun aus dem Fahrzeug und folgte ihm auf dem Fuß. Bruno war noch immer gerührt von dem herzlichen Empfang, den ihm nicht nur Balzac und sein Pferd Hector bereitet hatten, sondern auch alle Freunde, die sich im Reiterhof zur Feier seiner Rückkehr an der langen Tafel versammelt hatten. Sie hatten ihn auch häufiger im Krankenhaus besucht, zuerst in Périgueux, dann in Bordeaux, wo ihm das zerschmetterte Schlüsselbein wieder aufgebaut worden war. Als sich nach dem Abendessen alle Freunde diskret zurückgezogen hatten, war er von Pamela nach oben in ihr Schlafzimmer geführt worden. War sie in der rechten Stimmung, forderte sie gern von ihrem einstigen Geliebten und jetzt sehr engen Freund seine amoröse Leidenschaft ein. Diesmal, sagte sie neckend, sei es, um sicherzustellen, dass alles noch gut funktioniere. Und es funktionierte prima. Nach den schweren Regenfällen in der Nacht hingen die Fahnen tropfnass herab und die Dachpfannen glänzten. Als Bruno die Brücke passiert hatte, war ihm der hohe Pegelstand der Vézère aufgefallen, was ihn daran erinnerte, dass Ende Oktober die eher trockene Zeit vorbei war, gerade rechtzeitig, um aus seinen Winterhobbys, dem Rugbyspiel und der Jagd, eine schön schlammige Angelegenheit zu machen. Jedenfalls, so sagte er sich, tat der Regen seinem Rosenkohl und dem Brokkoli gut, die er im August gepflanzt hatte. Dicht gefolgt von Balzac überquerte er den Wochenmarkt. Es waren nur wenige Kunden zu sehen, manche mit Regenschirmen, andere mit Wollmützen auf dem Kopf, wie sie auch Bruno trug, um sich gegen den kalten Wind zu schützen. Vielleicht lag es daran, dass ihn, obwohl er von seinem stadtbekannten Hund begleitet wurde, niemand zu erkennen schien, als er auf die Mairie zusteuerte. Er stieg über die steinernen Stufen des Bürgermeisteramtes, die nach Jahrhunderten leicht konkav abgelaufen waren, hinauf in die erste Etage, in der sich sein Büro befand. Die Buschtrommeln hatten seine Rückkehr offenbar angekündigt, denn im Flur war das ganze Personal versammelt, um ihn zu begrüßen. Der Bürgermeister und sein Stellvertreter Xavier, Claire, die kokette Sekretärin und Robert vom Sozialamt. Michel von der Baubehörde, Marie vom Wohnungsamt und sogar Laurent, der Hausmeister, mit seiner Frau und Clementine, die Reinigungskraft. Seine Kollegin Juliette, die Polizistin von Les Essiers, und Yveline, die Kommandantin der örtlichen Gendarmerie, umarmten ihn als Erste. Alle anderen taten es ihnen gleich, bis auf Bürgermeister Mongin, der schon an dem Willkommensdiner am Vorabend teilgenommen und eine große Flasche von Brunos Lieblingswein, einem 2009er Grand Millésime vom Château de Tirgon, spendiert hatte. Trotz aller Herzlichkeit, mit der Bruno in der Mairie empfangen wurde, spürte er doch eine gewisse Befangenheit unter den Kolleginnen und Kollegen, eine atmosphärische Störung, als wäre irgendetwas im Haus am Brodeln. Ohne genauer bestimmen zu können, was es war, schien der Ort verändert zu sein. Er war daran gewöhnt, gleichsam an Bord eines glücklichen Schiffes zu sein, auf dem jeder mit jedem gut und liebevoll zusammenarbeitete, in der Überzeugung, gemeinsam einer wichtigen Aufgabe nachzugehen. Die Hälfte der Belegschaft warf immer wieder nervöse Blicke auf die geschlossene Tür zu Brunos Büro. »Ich bin noch 2 Wochen krankgeschrieben, bevor mich der Toubib wieder für einsatzbereit erklärt. Also immer mit der Ruhe«, sagte er lächelnd. »Ich wollte nur kurz einen Blick in mein Büro werfen und nachsehen, ob alles noch an Ort und Stelle ist. Nicht, dass ihr alle meine Kugelschreiber ausgeliehen oder den alten Drucker kaputt gemacht habt.« Der eine oder die andere lachte gekünstelt, und dann teilte sich die Gruppe, um Bruno den Weg freizumachen. Erwartungsvolle Blicke folgten ihm. Hatte man zusammengelegt und ihm ein Geschenk gekauft oder den Raum mit Blumen dekoriert? Bruno hoffte, dass dem nicht so war. Die Gehälter in der Mairie waren notorisch knausrig, und die meisten Kollegen hatten Familien zu ernähren. Vor der Bürotür angelangt, winkte er ihnen zu und sagte, »Schön, wieder hier zu sein, wenn auch nur auf Stippvisite.« Er trat ein. Einen Augenblick lang glaubte Bruno, durch die falsche Tür gegangen zu sein. Der Schreibtisch stand vor dem Fenster, und auch die anderen Möbel waren umgeräumt worden. Der alte Aktenschrank aus verbeultem Stahlblech war verschwunden, mit ihm auch der Drucker, den er darauf abgestellt hatte. Anstelle des Schranks stand ein Luftbefeuchter vor der Wand, und er konnte den Duft von Räucherwerk wahrnehmen, ein Vanillearoma. Ob auch sein ewig quietschender Drehsessel ausgetauscht worden war, ließ sich auf Anhieb nicht erkennen, weil hinter dem Schreibtisch eine Frauengestalt saß, die vor dem durch das Fenster hereinfallenden Licht nur als Silhouette wahrzunehmen war. »Hat Ihnen noch niemand gesagt, dass man anklopft, bevor man ein Zimmer betritt?« erkundigte sich eine barsche Stimme, deren Timbre darauf schließen ließ, dass dieser vermeintliche Fehltritt nur einer von vielen war, die es zu ertragen galt. »Nicht, wenn ich mein eigenes Büro betrete«, antwortete Bruno und versuchte, sich seine Verwunderung nicht anmerken zu lassen. »Wer sind Sie? Und warum sitzen Sie auf meinem Sessel?« »Ich bin Mademoiselle Cantagnac und neuerdings dem hiesigen Chef de Police als Verwaltungsassistentin zugewiesen. Und wer sind Sie?«